Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir machen jetzt weiter in der Predigtreihe, die 7 Ich-Bin-Aussagen. Und um die Aussage, um die es heute geht, das ist übrigens die erste der 7 Ich-Bin-Aussagen, ist: Ich bin das Brot des Lebens. Und ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt, denn es geht heute viel um Brot und Hunger. Ich liebe ja Frühstück. Wer mich kennt, weiß das. Frühstück ist eine meiner Lieblingszeiten am Tag. Und als ich noch eine Mitbewohnerin hatte, hat sie mir dann manchmal früh, als ich noch im Bett lag, eine Nachricht geschrieben. Ich sagte: Nadine, ich hole frische Brötchen. Und dann ist sie los und dann bin ich aufgestanden und dann kam sie rein. Und manchmal hat sie gesagt: Die Brötchen sind noch warm. Und das ist dann so für mich der Himmel auf Erden. Genau, also Brot oder Brötchen, ganz wichtig. Wir sind ja auch in Deutschland so eine Abendbrotgesellschaft und das gibt es eigentlich in nicht vielen anderen Kulturen so krass wie bei uns. Und viele, die im Ausland sind, sagen dann auch manchmal: Ja, was ich vermisst habe, ist das deutsche Brot. Genau, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Wo sehe ich denn das? Ach, hier sehe ich es. Genau, und zwar das linke Bild kann ich euch empfehlen, euch mal bei der Familie Brack zum Frühstück einzuladen. Die backen nämlich immer frische Brötchen selbst. Also das ist auch ganz, ganz toll. Und das rechte Bild, also ich habe all meine Israel-Fotos durchgesucht, weil ich euch gerne Brot aus dem Nahen Osten zeigen wollte. Und irgendwie habe ich kein Foto gefunden, aber ich war letztens in London bei einem ganz tollen Araber und der hatte auch ganz tolles Brot. Das ist das rechte Bild. Genau, und wenn wir in den Nahen Osten gehen, da gibt es auch ganz viele verschiedene Brottypen und Sorten. Also das Bild jetzt hier, was ihr hier seht, das ist genau arabisches Brot. Es gibt auch noch das Pita-Brot. Dann auch was ganz Spannendes, jemenitisches Brot. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Das kann man auch selber machen. Das wird sogar in der Pfanne gebacken. Also Brot ist total vielfältig. Und genau, wenn wir in den Nahen Osten gehen und da so uns ein bisschen zur Zeit von Jesus mit Brot beschäftigen, ist es so, dass das Brot damals eine total große Bedeutung hatte. Also wir sagen ja manchmal so scherzhaft Wasser und Brot auf Wasser und Brot, aber eigentlich Wasser und Brot sind die Grundnahrungsmittel gewesen und ohne Brot ging eigentlich nichts. Also die haben das Brot damals auch jeden Tag frisch gebacken. Man liest das ja manchmal so, das wurde dann, der Teig wurde mit dem Sauerteig aus dem Vortag sozusagen angesäuert und das Brot wurde dann frisch gebacken. Und wir haben ja meistens das Brot aus der Tüte, aber wenn man eigentlich mal überlegt, wie viel Leben auch in so einem Brot drinsteckt, also da muss erst das Getreide muss erst ausgebracht werden, dann muss es geerntet werden, dann muss es gemahlen werden und erst dann irgendwann habe ich Brot. Also schon in so einem Brot steckt eigentlich ganz viel Arbeit und auch schon ganz viel Leben drin. Und genau, man kann so sagen, im ersten Jahrhundert ist sozusagen ohne Brot kein physisches Leben möglich gewesen. Und in das kommt Jesus dann rein und in da docken wir an und er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Genau, und da gibt es einen Text, den wir auch uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Und zwar ist das der Text im Johannes-Evangelium Kapitel 6. Und der Text ist relativ lang, deshalb habe ich mal versucht, den so ein bisschen in drei Abschnitte einzuteilen. Und den ersten Abschnitt lesen wir in den Versen 1 bis 12 und den habe ich mal genannt Brotvermehrung. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihnen: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Also ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, die Brotvermehrung. Was passiert jetzt hier im Text? Also es gibt eine große Menge, 5000 Leute, und die mussten versorgt werden. Und jeder weiß das, mit ganz, ganz hungrigem Magen kann man nicht so gut Informationen aufnehmen. Also es ist besser, man ist so ein bisschen schon gesättigt. Ihr kennt vielleicht auch von hungry, kommt man schnell zu hangry, also ärgerlich zu werden. Jesus wollte dem vorbeugen und hat gesagt, okay, die müssen versorgt werden. Und Gott stellt die Jünger hier auf die Probe und er sagt, ja, wir müssen die versorgen und weiß aber eigentlich ja schon, was er tun will. Und genau, das ist so interessant, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass uns Gott auch manchmal in so Situationen bringt und dann uns fragt, okay, wie machen wir jetzt hier weiter? Aber er hat ja eigentlich schon die Lösung für uns. Und so ähnlich ist das auch hier. Er bringt die Situation genau so zusammen und möchte das Wunder der Brotvermehrung verbringen. Was auch ganz interessant ist, es ist ja hier in dem Text zu sehen, und sie setzen sich ins Gras. Und da habe ich euch auch nochmal ein Bild mitgebracht. Das ist der See Genezareth. Das ist allerdings aufgenommen im Oktober. Deshalb ist das alles so ein bisschen gelblich. Und das nächste Bild bitte. Das ist mal aufgenommen, der See Genezareth im März. Und es steht ja auch im Text, dass das Passa fest nahe war. Und wir haben jetzt gerade die Woche von Passa. Und das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die Geschichte fand ungefähr statt vor einer Woche, vor 2000 Jahren. Und da kann man sich auch vorstellen, die setzen sich ins Gras, weil gerade so um die Zeit, Februar, März, April, ist es in Israel ziemlich grün. Und dann kann man sich auch gut ins Gras setzen. Genau. Was passiert? Also Jesus stellt die Jünger so ein bisschen auf die Probe und am Ende tut er aber das Wunder. Und es ist auch so schön zu sehen, was mussten denn die Jünger tun, damit das Wunder passiert? Sie mussten sich nur hinsetzen. Das ist das Einzige, was er zu ihnen sagt, setzt euch. Und genau, und das ist so spannend, dass Jesus einfach auch mit dem Wenigen, also da kommt ja dann der kleine Junge mit den 2 Fischen und den 5 Broten, und mit dem Wenigen kann Gott aber arbeiten und das reicht. Mit dem Wenigen, was wir manchmal auch mitbringen, kann Gott das tun, was er dann am Ende genau vollbringen will. Also ja, wie geht's dann weiter? Nach diesem Event zieht Jesus sich zurück. Er geht dann, setzt über den See über, und die Jünger, die suchen Jesus dann. Und da ist dann der zweite Abschnitt. Ah, jetzt habe ich noch ein Bild. Was kommt als nächstes noch? Das ist nochmal der See Genezareth. Ach, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist die Brotvermehrungskirche. Und zwar haben die direkt dort, wo dieses Wunder stattgefunden hat, weil sie so begeistert davon waren, dann irgendwann dann später diese Kirche gebaut. Und dieses Mosaik, das kennt ihr vielleicht auch, das ist relativ bekannt. Das ist eben, was darstellt, eben die 2 Fische und die Brote in den Körben. Genau, wie geht's dann weiter? Der nächste Abschnitt, den habe ich mal genannt hungrig, der steht dann im Johannes 6, die Verse 25 bis 30. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, was der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, das ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du von uns tun? Was wirst du für uns tun? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch diese Brotvermehrung waren die Jünger schon so angeteasert. Die haben irgendwie gemerkt, bei Jesus, da ist was. Der hat dieses Wunder vollbracht, der hat uns versorgt. Und ich habe so das Gefühl, eigentlich hat Gott sie damit schon so ein bisschen hungrig gemacht auf mehr. Und dann war Jesus weg und dann haben sie ihn gesucht und haben sich gefragt, ja, wo ist er denn jetzt? Eigentlich hatten sie Hunger danach, sie wollten mehr sehen. Und Jesus benennt das dann auch und sagt, ja, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Und ich denke, das ist auch manchmal so ein bisschen so eine Frage an uns, ne? Kommen wir zu Gott, weil er das Gebet erhört, oder kommen wir zu ihm wegen ihm? Und das ist so ein bisschen so eine, genau, so eine, auf so eine Erinnerung an uns, dass wir ja schnell dabei sind. Wir haben auf Arbeit irgendwie ein schwieriges Gespräch und sagen wir, okay, Gott, gib uns Kraft. Und das ist natürlich total berechtigt. Und dann vergessen wir aber eigentlich irgendwie so ein bisschen zu Gott zu kommen und zu sagen, okay, du bist der, der mir Kraft gibt. Du bist der, der versorgt. Wir sind manchmal so schnell bei der Sache, die getan werden muss. Und Gott ist natürlich treu und er sieht uns und sieht auch die Umstände. Aber wir können auch zu ihm kommen. Und ich will euch da ermutigen, auch zu Gott zu kommen, um seiner selbst willen und nicht für die Dinge, die er für uns tut. Dann habe ich noch ein Bild für euch. Okay, nochmal der See Genezareth, weil ich hatte so viele schöne Bilder, ich konnte mich ganz schwer entscheiden. Und dann habe ich gedacht, ich bringe euch mal noch ein Bild von einer alten Synagoge mit. Das ist eine Synagoge in Kapernaum. Wenn man da hingeht, kann man die sich angucken, kann da durchlaufen. Und es ist total spannend, weil die ist relativ nah an der Jahrtausendwende sozusagen erbaut. Und ich bin da durchgelaufen und habe gedacht, boah, krass, Jesus hätte hier gestanden haben können. Also das ist schon irgendwie ein ganz spannendes Gefühl, wenn man da durchläuft. Genau, aber das nur am Rande. So, jetzt kommen wir zum dritten Textabschnitt, das Brot des Lebens. Ab Vers 31. Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht um zu tun, was ich selber will. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Genau, also Jesus ist der, der das Leben gibt. Jesus ist das Brot des Lebens. Und die Frage ist, wie wird denn Jesus zum Brot des Lebens? Und das sagt er eigentlich selbst ja schon hier in diesem letzten Vers, durch sein Fleisch, also durch seinen Leib. Und es ist so interessant, Johannes ist ja der einzige Evangelist, der diese 7 Ich-Bin-Aussagen niedergeschrieben hat. Und ich habe mich mit Uwe so ein bisschen über das Johannes-Evangelium ausgetauscht und er hat gesagt, Johannes ist der, der sehr nah an der hebräischen Kultur war. Und man kann das auch merken, dass Johannes sehr viele Symbole benutzt und so diese hebräische Kultur ist ja sehr symbolhaft. Er schreibt über Wein, über das Brot, über Manna, über Mose und trotzdem habe ich mich aber gewundert, obwohl er so nah an der hebräischen Kultur ist, habe ich vermisst, dass er über die Abendmahlseinsetzungsworte geschrieben hat. Also Johannes, der benennt dieses letzte Abendmahl sozusagen. Er sagt, die Jünger haben sich da getroffen, aber er schreibt eigentlich nur über die Fußwaschung. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Lukas reinguckt, stehen da diese klassischen Abendmahlseinsetzungsworte. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke, reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tu das zur Erinnerung an mich. Und Johannes hat es nicht so klassisch benannt. Und ich habe aber das Gefühl, dass er mit diesem ganzen Kapitel über Jesus, das Brot des Lebens, wie so eine Art Plädoyer schreibt. Weil das, was in den Abendmahlsworten steht, er brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, verbindet das sozusagen. Also Johannes macht das anders, er schreibt halt dieses ganze Kapitel über Jesus, das Brot des Lebens. Und die Abendmahlseinsendung wurde, sind ja kurz vor seiner Kreuzigung, oder hat ja Jesus kurz vor seiner Kreuzigung gesagt. Und das ist ja auch das, wie Jesus zum Brot des Lebens wird, durch sein Opfer am Kreuz. Also ihr wisst das, nach jüdischer Denkweise stand ja auf die Verfehlungen oder die Sünde der Tod. Jede Schuld musste durch ein Opfer beglichen werden. Und durch das Opfer von Jesus, der ja schuldlos starb, haben wir die Erlösung von unserer Schuld. Das heißt, wir können leben und müssen nicht sterben. Und die Macht von Schuld und Tod sind gebrochen. Und das heißt, wir leben im Hier und Jetzt in der Vergebung und in der Gnade. Und durch Jesus bekommen wir auch Leben bis in alle Ewigkeit, weil der Tod außer Kraft gesetzt wurde. Weil Jesus das universelle und sündlose Opfer ist. Jesus ist der, der Leben gibt, weil er am Kreuz gestorben ist für uns. Und deshalb ist er das Brot des Lebens. Und ohne Jesus gibt es im Grunde kein Leben. Und Johannes weiß das, also er hat ja schon miterlebt, was sozusagen danach passiert. Und mit diesen Ich-Bin-Aussagen weist er also ganz klar auf den Messias hin, ne, dass Jesus der Messias ist. Dieser ersehnte Messias, der Sohn Gottes, der die ganze jüdische Denkweise sozusagen umgestülpt hat. Und dieses Zeitalter der, durch ihn ist das Zeitalter der Gnade dann angebrochen. Und diese Ich-Bin-Aussagen erinnern auch an Jahwe. Also er, das heißt ja, Jahwe heißt ja, ich bin, der ich bin. Und wenn man das so im zweiten Mose mal liest, dann stellt sich ja Gott Mose vor mit, ich bin, der ich bin, und sagt aber eigentlich nichts so richtig dazu weiter. Und dann greift das Johannes hier wieder auf und mit diesem Ich bin ist eigentlich schon diese Andeutung auf den Messias gegeben. Also genau, Jesus, das Brot des Lebens, der Messias, der ersehnt war. Und was in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist, weil ja Gott Symbole liebt, wenn wir mal gucken, wo ist Jesus geboren? In Bethlehem. Was bedeutet Bethlehem? Das ist Hebräisch. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. So, was bedeutet das denn jetzt für uns? Jetzt wird es praktisch, genau. Ich bin ja Ingenieur, ich muss immer irgendwie was Praktisches dazu haben. Genau, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, ist mir irgendwie aufgefallen, also es geht ja hier irgendwie um die Ewigkeit, und dann habe ich so gedacht, krass, ich habe mir irgendwie schon lange nicht mehr über die Ewigkeit Gedanken gemacht. Also es gibt ja Menschen, die fragen nach dem Sinn des Lebens, wo komme ich hin, was mache ich hier? Und mir ist irgendwie so klar geworden, dass ich diese Frage schon ewig nicht mehr gestellt habe. Ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Mein Vater kümmert sich um mich bis in die Ewigkeit. Und irgendwie seitdem das in mein Herz gefallen ist, habe ich mir diese Fragen eigentlich nie wieder gestellt. Und das ist irgendwie auch so eine Art Hunger, ne? Die Leute fragen sich, wo kommen wir denn hin? Aber dieser Hunger ist gestillt. Also die Frage dessen, wo bin ich denn dann mal, die ist ganz klar beantwortet. Ich werde in der Ewigkeit bei Jesus sein. Und Johannes schreibt ja hier auch, wie kommen wir dahin? Und er schreibt da, wir kommen dahin, indem wir vom Brot des Lebens essen. Also das heißt, an Jesus zu glauben, ihn als Herr und als Erlöser anzunehmen. Und dann haben wir Anteil an diesem ewigen Leben. Und das Coole ist, dass wir eigentlich schon jetzt Anteil an dieser Ewigkeit haben. Und zwar im Johannes 17, Vers 3, also ein bisschen später im Johannesevangelium, schreibt Johannes, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also, wenn wir Jesus erkennen und ihn annehmen, dann haben wir schon Anteil an der Ewigkeit. Also schon jetzt geht es schon so los. Und das hat auch dann einfach Auswirkungen auf unseren Alltag. Und genau, bei Jesus werden wir satt. Dort sagt er ja auch, wer zu mir kommt, der wird niemals dursten und niemals hungrig sein. So, nun ist es natürlich so, jetzt leben wir noch nicht in der Ewigkeit. Ich glaube, in der Offenbarung gibt es auch so einen Vers, dass es dann werden alle Tränen abgewischt und es wird kein Hunger mehr sein. Also das so ganz gestillt wird es natürlich dann erst in der Ewigkeit. Aber auch im Hier und Jetzt können wir zu Gott kommen und können unsere Sehnsucht mit ihm teilen und von ihm auch stillen lassen. Und es ist so schön, die Worte Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. wenn man das so sinnbildlich sieht, ich kann jeden Tag zu Jesus kommen und kann jeden Tag mit meinen Sehnsüchten zu ihm kommen. Ich weiß nicht, wonach du dich sehnst, wonach du hungrig bist, aber ich will dich ermutigen, du kannst damit zu Gott kommen. Und ein Vers, der mir eigentlich schon ganz lange, also in meiner Geschichte, auch seit ich Christ bin, irgendwie immer wieder mich so berührt hat, ist Psalm 37, Vers 4. Und da heißt es, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich habe früher immer gedacht, ich habe meine Freude an Gott und dann gibt er mir meine Arbeitsstelle. Also das, was mein Herz begehrt. Und habe so gedacht, ah ja gut, ich habe Freude an Gott und dann gibt er mir das alles, was ich da irgendwie im Leben brauche. Und das ist bestimmt auch ein Teil so, dass das irgendwie Gott uns ja versorgt und Gott bei uns ist. Aber ich glaube jetzt immer mehr, dass es eben, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir bei ihm sind, dann wird er unseren Herzenshunger und unseren Herzensdurst stillen. Und ich denke, das ist unsere Chance und unsere auch eine Gnade, dass wir da jeden Tag zu Gott kommen können mit unseren Sehnsüchten, mit unserem Hunger, um ihm das also bei ihm zu beantworten zu lassen. Und ich habe gelesen auf einem Blog, dass ein Grundbedürfnis unserer Seele Intimität ist. Also eine Sache, nach der sich unsere Seele sehnt, ist Intimität. Und das bedeutet Intimität, also zu wissen, dass ich gesehen bin, zu wissen, dass ich mit jemandem über meine tiefen Träume, über meine Sehnsüchte sprechen kann, dass ich das teilen kann, dass ich ein Gegenüber habe für diesen Austausch. Und ich will dich da ermutigen, dass du mit Jesus genauso eine intime Beziehung haben kannst. Er ist der, der dich kennt. Weißt du das? Weißt du, dass Jesus dich kennt und dass er deine Träume kennt, dass er deine Gedanken kennt? Und das, dann an der Stelle ist es auch noch gar nicht Schluss, sondern es ist nicht nur so, dass Gott das kennt, sondern dass er auch gerne mit dir in Austausch darüber kommen möchte. Und ich finde es so spannend, weil wir oft zu Gott gehen und wir sagen dann, ja, ich brauche jetzt das oder Herr, hilf mir bei dem. Und ich will dich wirklich einladen, da auch mit Gott ins Gespräch zu kommen und in den Austausch zu kommen. Also zum Beispiel für die Arbeit, wenn ihr herausfordernde Meetings habt oder herausfordernde Projekte. Natürlich könnt ihr Gott das immer hinlegen und ihn bitten, euch Kraft zu geben. Aber vielleicht könnt ihr auch mit ihm mal in Austausch gehen und fragen, okay, Herr, wie siehst du eigentlich meinen Kollegen? Oder wie siehst du eigentlich meine Arbeit? Oder auch noch weiter gefasst, wie siehst du mich eigentlich in unserer Nachbarschaft? Was habe ich denn da für einen Platz? Und ich will euch da einladen, wirklich mit eurem ganzen täglichen Sein einfach mit Gott ins Gespräch zu kommen und nicht nur zu dem, was ihr braucht. Das ist natürlich, Gott ist unser Versorger, überhaupt keine Frage. Aber euch wirklich auch die tiefen Sachen in eurem Herz, in euren Gedanken mit Gott zu teilen. Und er hat da auch eine Meinung dazu. Das ist, ganz spannend, das auch dann manchmal zu erfragen. Und ich habe ein kleines Zeugnis dazu mitgebracht und ich hatte irgendwie seit Anfang des Jahres ein bisschen eine herausfordernde Phase. Also ich habe oft mit Frustration gekämpft und irgendwie auch mit Mutlosigkeit und habe schon Bibel gelesen und so, aber irgendwie habe ich gedacht, ich brauche irgendwie mehr. Ich brauche irgendwie eine Begegnung mit Gott oder irgendwas Tieferes, damit das irgendwie aufhört oder damit es wieder in Frieden kommt. So. Und dann habe ich, also ich habe eine gute Bekannte, die betet manchmal für mich und die ist so ein bisschen prophetisch und dann habe ich gedacht, ich rufe die einfach an, ob die vielleicht mal für mich beten kann. Und dann habe ich sie angerufen und sie hat auch für mich gebetet und danach habe ich mich genauso gefühlt wie vorher. Und ich dachte, irgendwie hat das jetzt hier nie geholfen. Und dann ging das auch noch so ein paar Wochen weiter und das war dann wirklich an dem Punkt, dass ich dachte, nee, also so kann es nicht weitergehen. Ich brauche irgendwas. Und dann war ich auf dem Spaziergang und dann habe ich Jesus nochmal gefragt und habe gesagt, okay, also wie ist denn das jetzt hier mit meiner Situation? Und dann habe ich auch gesagt, warum hast du mich denn nicht durch diese Bekannte da beim Gebet sozusagen getröstet? Also warum hast du mir keine Perspektive gegeben? Und dann sagt Gott, ich tröste dich damit, dass ich bei dir bin. Und das ist natürlich erstmal so, nee, rational, aber irgendwie hat es das geschafft, mein Herz zur Ruhe zu bringen, daran zu denken und zu wissen, okay, die Umstände sind vielleicht gerade irgendwie ein bisschen herausfordernd, aber zu wissen, Gott ist der mein Gegenüber ist, der mein Herz kennt und der einfach bei mir ist. Genau. Und dass wir Gott wirklich auch in dem, wo wir das nicht verstehen, warum gerade unsere Phase so oder so ist, einfach zu wissen, wir können zu ihm gehen und er ist unser Gegenüber. Und das ist auch dafür, ist er auch am Kreuz gewesen. Er hat ja, also am Kreuz sagt er ja, Herr, warum hast du mich verlassen? Und er hat eigentlich genau dieses Getrenntsein von Gott sozusagen am Kreuz auch getragen, dass wir jetzt nicht mehr getrennt sein müssen von Gott. Und das ist eine totale Gnade. Genau. Und es ist auch manchmal nicht logisch, ne? So wie der, wie bei dieser Brotvermehrung, da kommt eben dieser Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen und es ist irgendwie nie logisch, wie dann danach alle satt werden. Und so ist es auch manchmal in unserem Leben. Auch wenn wir die Dinge nie verstehen, ist es vielleicht nie logisch, zu Gott zu kommen, aber es ist trotzdem gut und es hilft. Und da will ich euch ermutigen, genau, zu ihm zu kommen, mit dem, was euch bewegt. Genau, und ein letzter Punkt, der mir irgendwie noch auf dem Herzen war, wie wir diese Fülle und diesen Hunger stillen können, ist einfach durch Gottes Wort. Und das können, genau, verschieden, das kann verschieden sein, einfach einmal sein Wort, die Bibel, ne? Ihr merkt jetzt auch schon diese Aussagen, diese 7 Aussagen, ich bin, die muss man auch ein bisschen zusammennehmen, also er sagt ja auch, ich bin das Wort und genau, also dieses Wort Gottes, das ist einfach auch was, wodurch wir unseren Hunger einfach gestillt bekommen. Aber auch durch Gespräche mit Gott oder auch durch prophetische Worte. Und ich finde es auch so eine Gnade eigentlich zu wissen, das Opfer von Jesus am Kreuz, das wäre auch vollbracht gewesen, wenn er den Heiligen Geist nicht für uns dagelassen hätte. Wir wären erlöst gewesen, aber er hat als Geschenk noch den Heiligen Geist hinterhergeschickt, dass wir sozusagen immer mit ihm in diesen Austausch kommen können. Und das ist eine totale Gnade. Und ja, da will ich euch auch ermutigen, also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wann du dein erstes prophetisches Wort bekommen hast. Ich weiß es noch und das hat damals eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich wusste damals nicht, was prophetische Worte sind, habe eins bekommen und habe danach bestimmt 3 Wochen lang in einem Zustand von mein Leben wird niemals so sein wie vorher verbracht, weil mich das so tief berührt hat und ich einfach gemerkt habe, so ein Stück Ewigkeit rutscht durch so ein prophetisches Wort einfach da immer mit durch. Genau. Und Petrus sagt das auch so schön am Ende vom Johannesevangelium Kapitel 6. Da sagt er nämlich, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und da möchte ich euch genau einfach einladen. Kommt zu Gott, er hat ermutigende Worte, er hat Worte ewigen Lebens und er ist dem, bei dem wir unser Herz einfach füllen lassen können. Genau. Und dann möchte ich gerne noch für uns beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns. Ich danke dir, dass Jesus der ist, der das Brot des Lebens ist. Und ich danke dir, dass wir durch Jesus einfach Leben haben. Vater, ich bete jetzt einfach so für jeden, der hier ist, dass du ja, sein Herz berührst und sein Herz füllst. Und ich bitte dich auch um so einen neuen Hunger mehr von dir zu erfahren, egal wo wir jetzt gerade stehen, ob wir mit Jesus schon lange gehen oder ob wir ja, erst kurz zu Jesus gefunden haben. Vater, ich bete so, dass jeder hier ganz neu von diesem Hunger ergriffen wird, dich zu sehen, dich zu suchen. Du sagst auch, wer mich sucht, der wird mich finden. Und ich bete das wirklich so, dass so ein neuer Hunger aufbricht, zu sehen, wie du die Dinge siehst, dass sich danach zu sehnen, wie du die Dinge tun willst oder einfach nach deiner Gegenwart. Vater, ich preise dich über dein Wort und darüber, dass du ja, deinen Sohn gegeben hast. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.